HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit
Dorothee Meyer-Kaubig
und Martin Maria Schwarz. In unserer Hörbuchzeit geht es heute nach Südkorea. Wir erfahren von neuen Hörspielen zu Flauberts Education Sentimentale und Wolfgang Köppens Roman Tauben im Gras. Zudem stellen wir auch wieder ein spannendes Kinder- und Jugendhörbuch vor. Starten wir in Südkorea und mit dem Roman Kim Jong, geboren 1982, der südkoreanischen Schriftstellerin Cho Nam-joo. Mit diesem Roman, der 2016 veröffentlicht wurde, ist ihr ein respektabler Welterfolg gelungen. 2 Millionen Mal wurde er quer über unseren Globus hinweg verkauft. Eine Verfilmung gab es obendrein und nun also ein Hörbuch zu dem Roman der Schriftstellerin, der erst in diesem Jahr ins Deutsche übersetzt wurde und die vorher vor allem als Drehbuchautorin tätig gewesen ist. Dorothee Meyer-Karweck, was erzählt uns Cho Nam-joo in diesem Roman?
Sie erzählt uns das Leben einer jungen Frau aus Korea, und zwar ein Leben, was typisch ist für Frauen, die Anfang der 80er Jahre dort geboren wurden. Es ist einerseits ein Roman, andererseits aber auch eine Dokumentation, denn die Autorin fügt immer wieder so Infoblöcke ein zur rechtlichen und gesellschaftlichen Situation von Frauen in Südkorea. Und was hier individuell beschrieben und dokumentiert wird, das ist schon ein bisschen erschreckend.
Und was widerfährt denn der jungen Frau Kim Jong?
Na, es beginnt damit, dass die Mit-30erin eine Psychose entwickelt. Sie ist inzwischen verheiratet, hat eine Tochter und lebt in einer kleinen Wohnung am Rande von Seoul. Und Psychose bedeutet hier, sie spricht jetzt mit Stimmen anderer Frauen, ob lebendig oder tot. Und der unglückliche Ehemann schickt sie dann schließlich zum Psychiater und dem erzählt sie dann ihre Lebensgeschichte. Und das hören wir dann im Folgenden. Als Erzählerin hören wir dabei übrigens die Schauspielerin Nele Rosetz. Und ganz am Schluss hören wir den Psychiater selbst. Und dieser Abschnitt wird dann von Felix von Manteuffel gesprochen.
Also das ist dann die eigentliche Erzählung, die Geschichte dieser Frau, die dann zu dieser Psychose führte wohl. Mhm. Wie sieht diese Lebensgeschichte aus?
Kim Jong wächst mit der älteren Schwester und dem 5 Jahre jüngeren Bruder auf. Und die Ungleichbehandlung zwischen den Geschwistern und den Geschlechtern wird ihr sehr früh eingeimpft. Und dazu hören wir schon den ersten Ausschnitt.
Bei den Mahlzeiten wurde der frisch gekochte Reis ganz selbstverständlich so auf die Schüsseln verteilt, dass zuerst der Vater, dann der Bruder und danach die Großmutter etwas erhielten. Während die wohlgeformten Maultaschen, Fleischbällchen und Tofustücke dem Jungen in den Mund geschoben wurden, erhielten die Schwestern kommentarlos nur die zerfallenen Brocken. Für den Jungen wurden Dinge wie Stäbchen, Socken, Unterwäsche, Schul- und Sporttasche stets passend zueinander ausgesucht, wohingegen die Mädchen mit ungleichen Paaren Vorlieb nehmen mussten. Wenn es 2 Regenschirme gab, nahm der Bruder den einen und Jiyoung und ihre Schwester drängten sich unter dem anderen zusammen. Wenn es 2 Decken gab, gehörte eine dem Jüngsten und seine beiden Schwestern mussten mit der 2. auskommen. Von 2 Snacks war einer für den Bruder, Jiyoung und ihre Schwester teilten sich den anderen.
Interessanterweise ist es dabei die Mutter, die die Mädchen zur Unterordnung zwingt sozusagen, obwohl sie selbst schon darunter gelitten hat. Denn die ersten 2 Kinder, die die Mutter gebar, waren Töchter. Und das ist ein großer Makel, wie ihre Verwandten signalisieren. Dann wird sie zum 3. schwanger und hofft jetzt inständig, dass es ein Sohn werden würde.
Die alte Frauenärztin, von der Mi-Suk schon während ihrer ersten beiden Schwangerschaften betreut worden war, ließ den Kopf des Ultraschallgeräts wieder und wieder über den Bauch der Schwangeren gleiten, bevor sie mit undurchschaubarer Miene bedächtig sagte: »Das Baby ist ja wirklich, wirklich hübsch. Wie ihre Schwestern.« Zu Hause angekommen bekam Jiyoungs Mutter einen nicht enden wollenden Weinkrampf, bis sie schließlich alles, was sie gegessen hatte, erbrach. Während sie drinnen wirkte, sprach die Schwiegermutter von der anderen Seite der Badezimmertür ermunternd auf sie ein. Bei Enyong und Jiyoung war dir doch gar nicht schlecht. Aber diesmal hat dich die Übelkeit wirklich besonders stark gepackt. Anscheinend ist das Kind in deinem Bauch ganz anders als die Mädchen. Unfähig, sich von der Stelle zu rühren, blieb Mi-Suk eine Weile heulend im Bad und übergab sich wieder und wieder. Spät in der Nacht, als ihre Töchter fest schliefen, fragte sie ihren Mann, der wohl keinen Schlaf finden konnte, »Wenn, nur mal rein hypothetisch, das Baby wieder ein Mädchen wird, was wirst du dann tun?« Sie hatte gehofft, dass er antworten würde, das sei eine dumme Frage und für ihn sei es völlig unerheblich, ob es ein Sohn oder eine Tochter würde. Er würde sich für das Kind verantwortlich fühlen und es aufziehen. Aber ihr Mann schwieg. »Also, was wirst du dann tun?« Der Vater drehte sich zur Wand und antwortete, »Man kann die Dinge auch herbeireden. Erzähl nicht so ein unheilbringendes Zeug und schlaf ein.«
Ja, und daraufhin lässt die Mutter dann unter Tränen die dritte Tochter abtreiben. Und ein paar Jahre später bekommt sie dann endlich den ersehnten Sohn und der wird dann natürlich auf Händen getragen.
Es ist ja auch zu vermuten, dass diese Ungleichbehandlung sich dann auch in der Ausbildung der Töchter fortsetzt, oder?
Naja, also die Töchter bekommen schon auch eine gute schulische Ausbildung. Sie müssen sich aber an strengere Kleidervorgaben halten. Und das Verrückte ist, sie müssen kurze Röckchen tragen, dürfen aber auf keinen Fall aufreizend wirken. Das gilt dann auch später an der Uni, wo ihr Vater Jiyoung dafür beschimpft, dass ein Student sie sexuell belästigt hat. Und später setzt sich das dann auch bei der Jobsuche fort. Die Universitäten empfehlen den Unternehmen immer Studenten und Studentinnen, aber sie empfehlen vor allen Dingen junge Männer, obwohl die Studentinnen oft besser sind. Und als sie das dann merkt, Jiyoung, und sich deswegen beschwert, heißt es, ja, sie sehen es doch an sich selbst, Frauen machen nur Ärger. Und nach vielen Absagen bekommt sie dann doch einen Job in der Werbebranche und dann lernt sie ihren Mann kennen und sie heiraten. Und ihr Mann ist wirklich freundlich und sichert ihr auch zu, er werde dabei helfen, wenn sie ein Kind bekäme. Und als sie dann nach ein paar Monaten noch immer nicht schwanger ist, setzen ihr die weiblichen Verwandten zu. Also sozusagen, sie hätte ihre Pflicht nicht erfüllt. Und als es dann endlich klappt, steht sie eben vor dem Problem, Arbeit und Kind unter einen Hut zu bringen. Und weil das alles so ein Stress ist, und weil es in Südkorea auch so erwartet wird, kündigt sie schließlich mit der Folge, siehe vorhin, sie bekommt eine Psychose.
Doch, Thema Herr Kavik, offensichtlich ist das eine repräsentative Geschichte für ein Frauenleben in Südkorea, denn sonst hätte das ja auch nicht ja, so einen großen Erfolg gehabt. Wobei sich das so arg fremd für unsere Verhältnisse hier im Westen dann auch wieder nicht anhört, wenn man genau hinschaut.
Ja, das habe ich auch gemerkt, aber hier geht es schon natürlich noch ein bisschen weiter. Es ist wirklich diese permanente Verächtlichmachung der Frauen, leider eben nicht nur durch Männer, sondern auch durch Mütter, Tanten, Schwiegermütter und so weiter. Und man versteht, dass diese ständige Niedermachen die jungen Frauen auch ganz schön auslaugt. Und die Chefs wiederum sagen, tja, wenn die Frauen kaum eingearbeitet wieder kündigen, sobald sie schwanger werden, bringt es ja nicht, sie überhaupt einzustellen. Auch das kommt einem irgendwie bekannt vor, aber hier hat es sich doch gebessert.
Wir haben ja zwei Sprecher, Felix von Manteuffel, der taucht auch noch auf, der liest aber nur das letzte Kapitel. Erzählt wird die Geschichte vor allem von Nele Rositz, die wir jetzt schon zweimal gehört haben. Und was man hören konnte, dass sie ja eine Sprechhaltung, ja, wie soll ich sagen, der gedämpften Emotionen hier motiviert. Aber man merkt, dass da drunter was brodelt. Ich finde das sehr gut gemacht von ihr.
Ja, also ich finde, sie klingt tatsächlich wie eine Frau, die vielleicht durch Medikamente so ein bisschen ruhig gestellt ist. Also sie liest recht emotionslos, ohne große Höhen und Tiefen, bis auf einige Dialogstellen. Aber eben, ich finde auch, das passt sehr gut zu dieser Person.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karek. Wir sprachen über das Hörbuch Cho Nam-ju mit dem Titel Kim Jong, geboren 1982, aus dem Koreanischen übersetzt von Ki Young Lee. Mit den Sprechern Nele Rositz und Felix von Manteuffel. Eine MP3-CD ist das, 4 Stunden 45 Minuten Lesung, ungekürzt, zum Preis von knapp 20 Euro beim Argon Verlag erschienen. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir beschäftigen uns jetzt im Folgenden mit Gustave Flaubert und einem der Klassiker des französischen Großschriftstellers des 19. Jahrhunderts. Es geht aber nicht um Madame Bovary, sondern um den Roman L'Éducation Sentimentale, einem Roman, der ja in gewisser Weise Rekordhalter bei Titelübersetzungen ist. Da gibt es also die Variante »Die Erziehung der Gefühle«, Die Erziehung des Herzens, Lehrjahre des Gefühls, Lehrjahre des Herzens, die Schule der Empfindsamkeit und der Roman eines jungen Mannes. So viele Titel gab es schon also in der Übersetzung, sodass ich mich manchmal frage, warum man es nicht gleich beim französischen Originaltitel belässt. Nun gut, es gibt nun eine neue Übersetzung und wieder einen neuen Titel, eine Übersetzung durch Elisabeth Edel. Und der neue Titel lautet nun Lehrjahre der Männlichkeit.
Ja, und dieser Titel ist wirklich ironisch gemeint, denn der junge Mann, der in die Lehre des Lebens geht, ist alles andere als das, was man unter männlich versteht, und er lernt auch recht wenig. Es ist eher eine lächerliche Figur. Also Flaubert schuf hier eine tragisch-melancholische Liebes- und Lebensgeschichte, und gleichzeitig ist es auch eine bissige Satire auf die Pariser Gesellschaft Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Held heißt Frédéric Moreau. Kommt aus der Provinz und will in Paris Jura studieren und dann so richtig Karriere machen, aufsteigen. Also das Amt des Ministers schwebt ihm vor, nichts Geringeres. Aber aus den hochfliegenden Plänen wird dann nichts. Er ist einfach zu unstet, zu unentschlossen. Er lässt sich treiben. Er vertändelt das Leben und das Geld. Und die unerfüllte Liebe zu einer verheirateten Frau begleitet ihn bis ins Alter.
Der SWR hat daraus nun ein Hörspiel gemacht, ganz aktuell auf CD beim Hörverlag erschienen.
Ja, der Hörspielredakteur Manfred Hess vom SWR wollte das eigentlich schon lange in ein Hörspiel umsetzen, diesen Roman. Er hat aber auf die neue Übersetzung durch Elisabeth Edel gewartet. Die ist nämlich schon sehr gelobt worden für ihre sehr musikalische Übersetzung von Madame Bovary.
Der Text, klar, ist die Vorlage, aber es ist ein Hörspiel und ein Hörspiel muss verdichten, Akzente setzen. Wie ist nun Manfred Hess bei diesem Hörspiel vorgegangen?
Ja, das ist bei dieser Vorlage gar nicht so einfach. Flaubert war hier ein wirklicher Meister der Verknappung. Er hatte schon stark verdichtet. Im Hörspiel hat man jetzt eine dritte Ebene eingefügt, neben der Erzählerstimme. Da ist ganz wunderbar hier zu hören Senta Berger, also reife, lebensabgeklärte und immer wieder auch so leise, ironische Erzählerin. Gibt es szenische Dialoge und auch innere Monologe. Und außerdem wurden so ein paar erklärende Zeitangaben eingefügt. Also das spielt ja in politisch bewegten Zeiten, also mit Februarrevolution, Juniaufstand im Jahr 1848, Errichtung des Kaiserreichs durch Napoleon III. Im Jahr 1851 und so weiter. Also zu Flauberts Zeiten waren diese Zeitangaben natürlich überhaupt nicht nötig, für heutige Hörer dann aber schon.
Wohl wahr. Jetzt wollen wir was hören. Welche Ausschnitte haben Sie denn ausgewählt?
Also zuerst hören wir einen Ausschnitt recht vom Anfang, als Frédéric Moreau, gespielt hier von Patrick Güldenberg als 18-Jähriger, der Madame Marie Arnaud, gespielt von Lou Strenger, begegnet und auch deren Mann Jacques Arnaud, gespielt von Jörg Hartmann. Man trifft sich auf einem Boot.
Nie zuvor habe ich so schimmernd braune Haut gesehen, so verführerischen Wuchs, so zierlich schlanke Finger, durchdrungen von Licht.
Er betrachtete ihr Nähkörbchen voller Staunen, als etwas Ungeheures. Wie mochte ihr Name sein? Ihr Zuhause, ihr Leben, ihre Vergangenheit. Und selbst das Verlangen nach körperlichem Besitz erlosch in einem tiefen Sehnen, in einer Neugier ohne Grenzen. Ein langer Schal mit violetten Streifen hing in ihrem Rücken über die kupferbeschlagene Bordwand.
Gewiss hat sie ihn viele Male mitten auf dem Meer an feuchten Abenden um sich gelegt, ihre Füße mit ihm bedeckt, darin geschlafen.
Doch von den Fransen gezogen, glitt er langsam hinab, fiel beinahe schon ins Wasser. Frédéric tat einen Sprung und erwischte ihn.
Hoppla, voilà.
Ich danke Ihnen, Monsieur.
Unsere Blicke haben sich getroffen.
Meine Frau. Marie, bist du soweit?
Bist du soweit? Rief der feine Herr Anou.
Wir wollen in Montreux die Postkutsche nach Chalon nehmen.
Der Dampfer konnte anlegen. Die Zeit drängte.
Sie gleicht all den Frauen romantischer Bücher. Ich würde ihrem Bild nichts hinzufügen wollen. Nichts weglassen.
Das Universum war mit einem Schlag weiter.
Monsieur Anou hat sie Marie genannt.
Ein erster Ausschnitt aus dem Hörspiel zu Flauberts Éducation sentimentale. Regisseur ist der bewährte und bei Hörspielfans auch gut bekannte Leonard Koppelmann. Der steht in der Regel für eine filmische Hörspielästhetik, also für Hörspiele, in denen viel Tempo, viele Schnitte und Klangfarben und natürlich dadurch auch sehr viel Atmosphäre zu finden sind. Ich glaube, das passt auch hier wieder ganz gut.
Ja, was mir gefällt, er arbeitet wirklich mit sehr, sehr vielen Mitteln. Also den Stimmen, mit Musik, mit naturalistischen Geräuschen, wie eben diesem Bootsknarren, Möwengeschrei und noch so viel mehr. Also wenn man da genau hinhört, da entdeckt man ganz, ganz viel. Und er setzt alles wirklich sehr gekonnt ein. Nie habe ich so das Gefühl, das ist ja zu laut, zu aufdringlich oder dies wiederum zu leise. Es ist, als würde er ein ganz großes Orchester dirigieren, mit sehr viel Lust und Laune. Also ich finde, er macht das grandios. Und wir hören nochmal eine Szene, jetzt aus Paris, während der Unruhen im Dezember 1841, in die Frederick und Studienkollegen auf dem Weg zur Vorlesung geraten.
Aus allen Fenstern schauten Neugierige. Einige intonierten die Marseillaise, andere wollten zum König.
Zu Voltaire!
Zu Voltaire, brüllte der junge Mann mit blondem Bärtchen.
Zu Voltaire!
Schluss, meine Herren. Schluss, meine Herren. Schluss, gehen Sie nach Hause.
Die Schutzmänner mühten sich vorwärts zu kommen und sagten, so sanft sie nur konnten, Schluss, meine Herren, Schluss, gehen Sie nach Hause.
Nieder mit den Totschlägern!
Jemand schrie, nieder mit den Totschlägern.
Nieder mit den Totschlägern!
Das war ein seit den September-Unruhen gebräuchliches Schimpfwort. Jeder wiederholte es. Man verhörte die Hüter der öffentlichen Ordnung, pfiff sie aus. Allmählich wurden sie bleich. Einer von ihnen konnte nicht länger an sich halten und einen schmächtigen Jüngling aufs Korn nehmend, der ihm zu nahe kam und ins Gesicht lachte, stieß er so grob zurück, dass dieser 5 Schritt weiter auf den Rücken fiel, vor dem Laden des Weinhändlers. Alles wich auseinander, doch fast im gleichen Augenblick ging er selbst zu Boden, niedergestreckt von einer Art Herkules, dessen Haar wie ein Bündel Werk unter der Mütze aus Wachstuch hervorquoll.
Ich heiße Dussadier. Bei Gebrüder Valensard, Spitzen und Modewahn. Wo ist meine Schachtel? Ich will meine Schachtel wieder haben.
Er beruhigte sich freilich. Und mit stoischer Miene folgte er aufs Revier in der Rue Descartes. Ein Strom von Menschen begleitete ihn. Frederik und der junge Mann mit Bärtchen gingen unmittelbar dahinter, voll Bewunderung für den Commis und empört über die Roheit der Staatsgewalt.
Ja, dieser Frederik beteiligt sich so ein bisschen an diesem aufrührerischen Treiben, aber eigentlich ist es nur Pose, hat keine besondere politische Ausrichtung. Und ich finde es hier wunderbar, wie die Szene von der Erzählerin nochmal aufgegriffen wird, dabei auch leicht ins Ironische gezogen wird. Also sie kommentiert das Geschehen dann immer wieder.
Und ich höre aus Ihren Worten, Sie finden dieses Hörspiel einfach formvollendet.
Ja, in der Tat, die Machart, das ist schon sehr kunstvoll, ist ein großer Genuss. Es ist aber doch auch so verdichtet, dass ich zwischendurch doch mal nachlesen musste, um nicht so den Faden zu verlieren. Das liegt natürlich nicht nur an dem Hörspiel selbst, sondern auch daran, dass der Held Frederik so unstet ist, es also keine wirkliche Stringenz in seiner Lebensführung gibt.
Bei der Gelegenheit, wenn wir nochmal zurückschauen auf das vorher hier vorgestellte Hörbuch von Ihnen, Dorothee Meyer-Karwick, die Geschichte der jungen Südkoreanerin, vergleichen kann man das ja schon ein bisschen. Beschrieben werden Einzelschicksale in 2 verschiedenen Jahrhunderten, nur das eine Mal ist es das eines Mannes, das andere Mal das einer Frau.
Ja, der Vergleich fällt schon ein bisschen bitter aus. Während Kim Jong und ihren Geschlechtsgenossinnen Ende des 20. Jahrhunderts jede Menge Steine in den Weg gelegt werden, wird dieser junge Mann nur durch finanzielle Vorgaben ein ganz klein wenig eingegrenzt. Ansonsten darf er sich ausprobieren und zwar in jeder Hinsicht, auch in sexueller, was er auch tut. Also er hat zeitgleich 2 Verhältnisse. Aber natürlich leidet dieser junge Mann trotzdem an und in seinem Leben.
Auf einem hohen Niveau, könnte man sagen. Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick, für die Vorstellung des Hörspiels. Gustave Flaubert, Lehrjahre der Männlichkeit. Nach der Romanvorlage von Flaubert, neu übersetzt von Elisabeth Edel. Mit einem prominenten Sprecherensemble, darin finden sich Senta Berger, Patrick Güldenberg, Jörg Hartmann und viele andere mehr. Die Regie hatte Leonard Koppelmann, die Hörspielbearbeitung, für die steht Manfred Hess. 4 CDs sind das, 4 Stunden 45 Minuten Hörzeit. Zum Preis von 22 Euro ist diese SWR2-Produktion beim DAV-Verlag erschienen. Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und jetzt kommen wir zu Wolfgang Köppen. Der gehört im Auge der Literaturkritik zu den herausragenden deutschen Schriftstellern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Richtig populär wurde er aber nie. Der Mann, der sich durch die Weimarer Republik und den Zweiten Weltkrieg in den verschiedensten Berufen durchschlug, aber bereits 1934 sein Romandebüt vorlegte, Eine unglückliche Liebe. Am 15. März nun jährt sich zum 25. Mal der Todestag von Wolfgang Köppen. Und deswegen erinnern wir an ihn, und Sie haben die Möglichkeit, ja, zwischen einem Hörspiel und einer Lesung zu wählen, von Tauben im Gras, veröffentlicht 1951. Dieser gilt als der erste Roman von Köppens sogenannter Trilogie des Scheiterns. Ein stilistisch und auch inhaltlich ziemlich fordernder Roman, Dorothee Meyer-Karweg, nicht wahr?
Ja, es gibt diverse Handlungsstränge, die miteinander verwoben werden. Das Ganze spielt kurz nach der Währungsreform. Es ist eine Zeit, in der sich vieles neu sortiert, noch unsicher ist. Die handelnden Personen versuchen, einfach mit dieser Nachkriegszeit zurechtzukommen. Sie sind alle wie Tauben im Gras. Es ist ein Begriff, der auf Gertrude Stein zurückgeht. Sie bewegen sich hin und her wie zufällig, ohne erkennbare Richtung.
Und es gibt sehr viele Figuren. Wer sind denn die wichtigsten?
Ja, insgesamt sind es mehr als 30, aber die wichtigsten sind vielleicht diese. Zuerst einmal Philipp, ein Schriftsteller, frustriert, grüblerisch, ein Außenseiter. Das könnte man wohl als Selbstbildnis Wolfgang Köppens ansehen, diese Figur. Dann Emilia, seine Ehefrau, die verkauft Antiquitäten, trinkt ein wenig zu viel, war vor dem Krieg reich. Dann gibt es zwei Amerikaner, einmal Odysseus Cotton, ein Soldat, der nun als Tourist in der Stadt unterwegs ist. Dann Washington Price, der ist hier in der Stadt stationiert. Dann Carla, Washingtons deutsche Geliebte. Und ihre Mutter, Frau Behrendt, die glaubt, dass die Zeit unter Hitler eigentlich doch ziemlich gut war. Und noch viele, viele andere mehr.
So, und jetzt gibt es nun zweierlei. Zum einen eine Lesung von dem Roman mit dem Interpreten Achim Höppner. Das ist eine Aufnahme des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 2005. Und es gibt ein Hörspiel aus dem Jahr 2009.
Genau, und dieses Hörspiel, das war eine Koproduktion vom Hessischen Rundfunk, vom WDR und vom SWR. Regie führte Leonard Koppelmann. Und ich finde es wirklich reizvoll, die beiden zu vergleichen. Das Hörspiel hat ja seine eigenen Gesetze, da wird gestrafft, da wurden auch hier einige Figuren ganz gestrichen. Dafür hat man eben Musik, diverse Stimmen und Geräusche.
Dann lassen Sie uns doch mal in ein paar Passagen hineinhören im Vergleich.
Ja, wir beginnen mit der Lesung durch Achim Höppner und da befinden wir uns bei Frau Behrendt und ihren Gedanken über die neue Zeit.
Frau Behrendt trank Maxwell Coffee. Sie kaufte den Kaffee beim Juden. Beim Juden, das waren schwarzhaarige, gebrochenes Deutsch sprechende Leute, unerwünschte Ausländer, Hergewehte, die einen vorwurfsvoll aus dunkel schimmernden, nachtverwobenen Augen ansahen, von Gas- und Grabgräben wohl sprechen wollten und Hinrichtungsstätten im Morgengrauen, Gläubiger, Gerettete, die mit dem geretteten Leben nichts anderes zu beginnen wussten, als auf den Schuttplätzen der zerbombten Städte, in kleinen, schnell errichteten Buden, den windigen Notläden, Unverzolltes und Unversteuertes zu verkaufen. Warum mit Bomben beworfen? Mein Gott, warum geschlagen? Für welche Sünde gestraft? Die 5 Zimmer in Würzburg, Heim am Südhang, Blick über die Stadt, Blick über das Tal, der Main schimmernd, die Morgensonne auf dem Balkon. Führer beim Duce. Warum? Sie lassen uns nichts, sagte die Lebensmittelhändlerin. Nichts! Sie wollen uns zugrunde richten.
Das war der erste Ausschnitt der Lesung und später geht es weiter mit den Erinnerungen des Schriftstellers Philipp an seine Jugend.
Philipp kam mit der Zeit nicht zurecht. Der Augenblick war wie ein lebendes Bild, der possierliche Gegenstand einer Erstarrung, das Dasein in Gips gegossen. Ein Rauch, der Husten hervorrief, umschwebte es wie eine karikierende Arabeske. Und Philipp war ein kleiner Junge im Kieler Anzug, seiner Majestät Schiff Grille auf dem Mützenband. und er saß in einer Kleinstadt auf einem Stuhl im Deutschen Saal. Und die Damen des Luisenbundes führten auf der Bühne in einer Waldkulisse Bilder aus der vaterländischen Geschichte vor. Germania und ihre Kinder, das liebte man damals, oder man gab vor, es zu lieben. Die Tochter des Rektors hielt die Pfanne mit dem brennenden Pech, das der Szene wohl etwas Feierliches, Dauerndes, dem Tag Entrücktes geben sollte. Die Tochter des Rektors war schon lange tot. Eva. Er hatte ihr Kletten ins Haar geworfen. Die Jungens waren tot. Alle, die neben ihm auf den Stühlen des Deutschen Saales gesessen hatten.
Tja, und diese beiden Szenen hören wir jetzt noch einmal verdichtet im Hörspiel.
Frau Behrendt trank Maxwell Coffee. Sie kaufte den Kaffee beim Juden.
Beim Juden. Schwarzhaarige, gebrochenes Deutsch sprechende Leute. Unerwünschte Ausländer, Hergewehte, die einen vorwurfsvoll aus dunkel schimmernden, nachtverwobenen Augen ansehen, von Gas- und Grabgräben wohl sprechen wollen und Hinrichtungsstätten im Morgengrauen. »Sie lassen uns nichts, nichts«, sagt die Lebensmittelhändlerin. »Sie wollen uns zugrunde richten.«
In der Villa der Lebensmittelhändlerin wohnten die Amis. Sie wohnten seit 4 Jahren in dem beschlagnahmten Haus.
»Nun gibt es wieder alles. Bei uns jedenfalls. Wo ist der Sieger? Ich will ihn begrenzen.«
Die Amis waren reich. Ihre Automobile glichen Schiffen, heimgekehrten Karavellen des Kolumbus.
Philipp kam mit der Zeit nicht zurecht.
Der Augenblick ist wie ein lebendes Bild. Der possierliche Gegenstand einer Erstarrung, das Dasein in Gips gegossen. Ein Rauch, der Husten hervorruft, umschwebt es wie eine karikierende Arabeske.
Und Philipp war wieder ein kleiner Junge im Kieler Anzug. Und er saß in einer Kleinstadt auf einem Stuhl im Deutschen Saal. Und die Damen des Luisenbundes führten auf der Bühne aus der vaterländischen Geschichte vor. Germania und ihre Kinder.
Das liebte man damals.
Und die Tochter des Rektors hielt die Pfanne mit dem brennenden Pech. Dass der Szene wohl etwas Feierliches, Dauerndes, dem Tag Entrücktes geben sollte.
Eva, die Tochter des Rektors, ist schon lange tot. Die Jungen sind tot, die neben mir auf den Stühlen des Deutschen Saales gesessen haben.
Tja, als erstes hörten wir Achim Höppner in der Lesung. Das klingt für mich so ein bisschen staccatohaft. Also da wird so ein Satz neben den anderen gestellt, aber er variiert immerhin mit Geschwindigkeit und Lautstärke und dadurch malt er sozusagen mit seiner Stimme. Beim Hörspiel merkt man so dagegen, es hat einen leicht anderen Ton, melancholischer, weicher. Dazu trägt dann die Jazzmusik vor allen Dingen auch bei und man hat hier natürlich diese wunderbaren Stimmen, also Ulrich Nöten als einer der Erzähler, Irm Herrmann als Frau Behrendt und viele andere mehr.
Es ist immer schwer, sowas miteinander zu vergleichen, dann ein Urteil zu fällen, zumal bei einem Hörspiel immer dazu kommt, es ist leicht zugänglicher, würde ich sagen. Ja, was gefällt Ihnen besser? Trotzdem die Frage doch. Können Sie auch rein impulsiv beantworten.
Ja, das ist wirklich schon schwierig. Ich möchte eigentlich dann beides nebeneinander stehen lassen. Bei der Lesung hat man schlicht den gesamten Text. Beim Hörspiel muss man eben wie mit so einem Skalpell an den Text ran vieles rausschneiden. Egal, was man wählt, finde ich. Köppenstauben im Gras erzählt so von geplatzten Träumen, missglückten Neuanfängen und unerfüllten Hoffnungen. Also zeigt gerade in seinen vielen kleinen Splittern die disparate, moralisch auf den Hund gekommene Gesellschaft der Nachkriegszeit wie in einem bunten Mosaik.
Der Schriftsteller Wolfgang Köppen stand im Mittelpunkt der Ausführungen von Dorothee Markavik, weil es gleich 2 Möglichkeiten gibt, den Roman Tauben im Gras zu hören. Zum einen im Hörspiel mit Ulrich Nöten, Felix von Manteuffel, Leslie Malton, Simon Rühack.
Und vielen anderen mehr natürlich.
Dieses gibt es als Download für 9,95 Euro oder zusammen mit den Romanen Das Treibhaus, Der Tod in Rom, zusammen als Hörspielbox auf 6 CDs mit einer Hörzeit von knapp über 7 Stunden zum Preis von knapp 30 Euro beim Hörverlag erschienen. Das ist eine Produktion von HR2, SWR und WDR. Oder Sie wählen die Lesung. Wolfgang Köppen, Tauben im Gras, ungekürzte Fassung mit dem Sprecher Achim Höppner, eine MP3-CD, knapp 9 Stunden Hörzeit zum Preis von 10 Euro bei DAV erschienen. Eine Produktion von BR2 ist das. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und darin befassen wir uns jetzt wieder mit einer guten Neuerscheinung aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhörbücher. Heute geht es um den Autor, Illustrator und Trickfilmer Kai Pannen, der eigene Geschichten schreibt, aber auch animierte Kurzfilme produziert. Er ist also sehr vielseitig und es gibt nun eine neue Geschichte von ihm als Hörbuch. Rabatz in Wabe 13 heißt es. Dorothee Meyer-Karweg, wer macht denn da Rabatz?
Ja, Pannen hat ja ein Faible für Insekten, also nach Geschichten über die ungewöhnliche Freundschaft zwischen Spinne und Fliege geht es nun um Bienen. Und Rabatz macht hier eine kleine Bienenmade namens Maxi. Maxi ist mit über 1000 anderen gleichzeitig als Ei in Waben gelegt worden, dort geschlüpft und nun werden die kleinen Maden gefüttert. Alle bekommen natürlich Honigbrote, nur Maxi mag dieses Essen nicht.
Endlich war auch Made Maxi an der Reihe. Oberamme Zora drückte ihr ein dick bestrichenes Honigbrot in die Hand. Es klebte ganz fürchterlich. Vorsichtig nahm Maxi einen Bissen und verzog angewidert das Gesicht.
Das mag ich nicht.
Das ist ja wohl die Höhe. Das mag ich nicht. Jetzt auch noch extra Würstchen braten, wie?
Oh ja, Würstchen. Ich will lieber ein Würstchen.
Also Würstchen statt Honig, die Made Maxi ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Würstchen bekommt sie dann zwar nicht, aber so einen besonderen Gelee. Na und dann wird erzählt, wie Maxi zusammen mit den anderen kleinen Maden allerlei lernen. Also da geht's um die Aufgaben als fertige Bienen und darum, wie man Waben baut, wer ihre Fressfeinde sind. Und eines Tages erklärt ihnen Unterarme Anne dann auch, was ein Imker so macht, der ein- bis zweimal im Jahr den Honig nimmt. Warum klaut er denn den Honig, wollen die kleinen Maden daraufhin wissen.
Er klaut den Honig nicht. Das ist unser Geschenk an ihn. Denn wir Bienen sind die einzigen, die Honig herstellen können.
Was ist das, ein Geschenk?
Fragte Made Mira. Das ist... Wenn man jemandem etwas Schönes gibt, weil man ihn mag oder dankbar ist, zu Weihnachten oder zum Geburtstag, zum Muttertag oder zur Hochzeit oder zum...
Moment mal, soll das heißen, man kriegt zum Geburtstag ein Geschenk?
Naja, ich weiß nicht, manchmal? Schon jetzt bereute Unterarme Anne, was ihr da leichtfertig rausgerutscht war und was sie damit ausgelöst hatte. Oberamme Zora würde davon bestimmt nicht begeistert sein.
Dann kriegen wir also Geschenke zum Geburtstag?
Ach, das wäre wunderbar. Aber bei uns Bienen ist so etwas leider nicht üblich. Doch es war zu spät. Die Maden waren von ihrer neuen Idee nicht mehr abzubringen.
Ich will einen Ball!
Eine Puppe! Eine Puppe! Ich wünsche mir eine Carrera-Bahn!
Oh, noch 16 Mal schlafen. Das ist ja noch so lange.
Tja, da hat Unterarme Anne was angerichtet, denn nun überlegen die Kleinen, was sie geschenkt bekommen haben möchten und wie sie ihren gemeinsamen Geburtstag feiern könnten. Und jedes Kapitel schildert nun einen Tag im Leben von Maxi und ihren vielen, vielen Geschwistern. Und sie erleben natürlich jeden Tag neue kleine Abenteuer und warten dabei sehnsüchtig auf den Geburtstag. Daher auch der Untertitel. Es ist ja ein Geburtstagsvorfreude-Herunterzählhörbuch. Und am Ende wird der Geburtstag natürlich auch richtig gefeiert.
Das ist ja schon so ein bisschen wie ein Märchen gestaltet, aber die Kinder sollen ja auch über das echte Leben von Bienen was lernen.
Ja, ja, es ist wirklich eine Mischung, also aus witziger Kindergeschichte und handfesten Informationen über den Bienenstaat. Im Booklet gibt es dann auch nochmal so Erklärungen, die man vorlesen kann, darüber, was ein Bienenstock ist, was ein Bienenvolk und eine Bienenwabe. Man kann was lernen über die Mitglieder des Volks, über den Bienentanz, die Schwarmbildung und wie eben Honig entsteht. Maxi zum Beispiel bekam ja immer auch extra Futter, nämlich Gelée Royale. Und sie wird damit schließlich dann auch zur Königin.
Auf dem Hörbuch steht, dass diese Geschichte allein von Kathleen Gavlich gesprochen wird.
Ich mochte es auch kaum glauben. Sie ist wirklich ein kleines Stimmenwunder. Also hoch, tief, quietschend, ernst und heiter. Alles geht bei ihr. Dazu kommt dann noch die sehr schwungvolle Musik von Matthias Kloppe. Das ist alles wirklich ganz liebevoll mit Schwung inszeniert. Insgesamt ein lustiges, mitreißendes Hörbuch für Erwachsene. Vielleicht mitunter ein bisschen zu quietschig. Aber für kleine Kinder ist es sicher ein großer Spaß, bei dem man eben auch noch viel über Bienen lernen kann. Aber das Lernen steht jetzt nicht im Vordergrund.
Dorothee Meyer-Kawick sprach über Kai Pannen, Rabatz in Wabe 13, ein Geburtstagsvorfreude-Herunterzähl-Hörbuch mit der Sprecherin Kathleen Gavlich. Dieses Hörbuch umfasst zwei CDs, 2,5 Stunden Hörzeit. Zum Preis von 13 Euro ist es bei Hörbuch Hamburg Silberfisch erschienen. Und die Altersempfehlung, die gilt ab 4 Jahren. Und diese Hörbuchzeit, die geht für heute zu Ende. Es verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Tschüss.